SWR 2 Zeitgenossen.
Herr Riegel, am 12. Mai vor 100 Jahren wurde Joseph Beuys geboren. Das ist ein Künstler, zu dem Sie bis heute eine sehr besondere Beziehung haben. Sie waren 13 Jahre alt, als Sie ihn zum ersten Mal getroffen haben. Wie kam es dazu?
Das war, als der Anatol Herzfeld vor der Kunsthalle in Düsseldorf den Einbaum zimmerte, mit dem der ja den Beuys symbolisch über den Rhein zurückholen wollte, nachdem Beuys ja aus der Kunstakademie entlassen worden war. Mein Kunstlehrer damals war Wilfried Polke, das ist der ältere Bruder von Sigmar Polke. Und der hat mich dann dahin geschickt und hat gesagt, schau dir das mal an. Und wenn du Fragen hast, geh ruhig auf den Beuys zu, frag den, der erzählt dir dann, was da passiert. Also so in etwa in meiner Erinnerung. Und ich bin dann dahin gegangen, das war nicht sehr weit von der Schule entfernt, und habe mir diese ganze Geschichte angeschaut, hatte natürlich überhaupt keine Vorstellung, worum es da ging, und bin dann zu Beuys gegangen und habe den gefragt. Und Beuys hat mir auch sehr freundlich Auskunft gegeben. Und das war so das erste Mal, dass ich Beuys als physische Person Präsenz wahrnahm, wobei man dann ergänzen muss, dass Beuys zu dieser Zeit in Düsseldorf allgegenwärtig war. Also der geisterte natürlich auch wegen der Entlassung aus der Akademie permanent durch die Presse und war Gesprächsthema auch in der Familie, weil meine Eltern sehr kunstinteressiert waren. Also ich hatte schon sehr früh natürlich eine Vorstellung von der Person Beuys. Das Phänomen bei Beuys war ja diese Nahbarkeit, diese Offenheit. Das war halt so, dass man auch sonst, also der war ja auch wirklich da, auch in der Stadt sehr präsent. Der saß in Kneipen, der lief durch die Straßen. Also der war wirklich jemand, den man regelmäßig wahrnahm. Ich kann mich gut erinnern, ich habe den mal gesehen, wie der mit seinem riesigen Lincoln Continental durch die Straße fuhr, ganz aufrecht sitzend mit Hut. Das war schon sehr beeindruckend, diese Person. Aber das war auch bekannt, dass der so nahbar war. Also man konnte den wirklich anquatschen und wegen allen möglichen Dingen. Und der hat mit jedem geredet. Der war vollkommen offen, zeitlebens. Ich habe den nur so erlebt.
Hatten Sie damals das Gefühl, Beuys ist Beuys, so wie er sich gibt, so wie Sie ihn erleben, so ist er auch?
Ja, absolut authentisch. Also ich habe Beuys ja sehr nah kennengelernt, weil ich war ja Assistent von Jörg Immendorf und bin Beuys natürlich sehr oft begegnet. Der war vollkommen entspannt. Das war ein außerordentlich freundlicher, zugewandter Mensch.
Und trotzdem sagen Sie heute, man muss Beuys von Beuys befreien. Also zumindest von dem Mythos, den er und andere um ihn herum gesponnen haben. Sie haben eine mittlerweile vierbändige Biografie über Joseph Beuys geschrieben. Was ist denn der Hauptantrieb für Sie gewesen, Herr Riegel?
Ich bin damals Ende der 2000er Jahre eingeladen worden, die Immendorf-Biografie zu schreiben, weil ich natürlich als langjähriger Assistent und Wegbegleiter die wahrscheinlich beste Nachsicht auf Immendorf hatte. Und wenn Sie sich mit Immendorf beschäftigen und auch Assistent eben waren, kommen Sie an Beuys nicht vorbei. Und in dem Zusammenhang kam dann sehr, sehr früh die Frage auf, wer denn nicht auch eine Beuys-Biografie ein interessantes Thema. Und dann war das eigentlich evident. Ich habe natürlich gesagt, erstmal Immendorf und dann Beuys, weil da muss man schon ein bisschen die Dimensionen sehen, wenn man sich mit Beuys beschäftigt. Und ich habe dann tatsächlich etwa um 2008, 2009 Immendorf vorbereitet, über Immendorf recherchiert und dann zeitgleich eigentlich schon mit einhergehend über Beuys recherchiert. Und das war also von dem her eigentlich schon eine ganz praktische Konsequenz aus der Arbeit, sich mit Beuys zu beschäftigen. Wobei ich sagen muss, ich habe mich bereits im Studium mit Beuys beschäftigt. Ich habe in Kunstwissenschaft über Beuys abgeschlossen. Also Beuys hat mich schon sehr früh beschäftigt und sehr früh interessiert. Also von dem her auch eine relativ natürliche Entwicklung für mich, über Beuys zu schreiben.
In diesem Beuys-Jahr 2021 wird kaum jemand anders so oft in den Medien zitiert wie Hans-Peter Riegel. Herr Riegel, wir werden über das, was Ihren Blick auszeichnet, im weiteren Verlauf unseres Gesprächs noch reden. Lassen Sie uns doch noch ein bisschen bei diesem anderen Künstler bleiben, den Sie nun erwähnt haben, Jörg Immendorf. Den haben Sie auch ganz früh kennengelernt, mit 16 Jahren bereits. Beuys mit 13, Immendorf mit 16. Wie kam es zu diesem Kontakt zu Immendorf?
Also generell war ich schon sehr früh in der Düsseldorfer Kunstszene unterwegs. Das hatte damit zu tun, dass mein Vater Grafiker ist und auch privat sehr enge Kontakte zur Akademie, also beziehungsweise zu Künstlern der Akademie pflegte. Und ich eigentlich in dieser Umgebung praktisch sozialisiert worden bin. Also von dem war diese Nähe oder dieser Zugang zu diesen Künstlern vollkommen normal für mich. Sie waren auch Teil meines familiären, privaten Lebens. Immendorf bin ich dann begegnet, weil ich in der Schulpolitik aktiv war. Ich war damals Stadtschülersprecher. Ich war einer der Mitbegründer der Schülermitverwaltung. Das wurde damals von Land Nordrhein-Westfalen initiiert. Und dann wurde eine gewisse Zahl von Schülern und von Lehrern in einem Seminar zusammengerufen in Westerburg, im Westerwald. Und einer dieser Lehrer war eben Jörg Immendorf. Und in diesem Seminar sollten sozusagen die Ecksteine, die Grundlagen für diese Schülermitverwaltung erarbeitet werden. Ich habe dann den Immendorf eben in diesem politischen Zusammenhang kennengelernt. Und wir haben natürlich sehr schnell gemerkt, dass wir da auf einer Linie waren, wenngleich Immendorf sehr, sehr links war, also Maoist und auch sehr extreme Ansichten hatte. Aber in dem Grundsatz, wenn es um Fragen der Schulpolitik und auch der Ausrichtung da ging, waren wir da sehr schnell einig. Und wir waren uns eigentlich sympathisch von Anfang an. Wir haben uns sehr schnell privat angefreundet und sind um die Häuser gezogen, also ganz simpel zu sagen. Und eines Tages kam Immendorf zu mir, weil ich damals schon sehr viel fotografierte und auch für örtliche Titel schrieb, ob ich nicht Lust hätte, ihn für ein amerikanisches Kunstmagazin zu porträtieren. Das war Art in America.
Wow, und eine ganz, ganz tolle, große Zeitschrift für zeitgenössische Kunst. Also so in der Szene als eine der tollen anerkannt.
Absolut. Und ich war da, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, also 17, 18 Jahre alt, hab's nicht genau im Kopf. Und ich habe dann diese Fotos gemacht von Immendorf und die haben dem so gut gefallen. Das ist dann auch abgedruckt worden und er fragte mich dann, er war dann so gerade so auf dem Sprung, der hatte damals seine Ausstellung in Bern, ich bin dann auch nach Bern gefahren, habe das angeschaut, habe den da begleitet und der war auf dem Sprung zum Ruhm, wenn man so will, und brauchte dringend Hilfe, weil das den auch ein bisschen überforderte, die ganze Situation.
Also er war noch und nicht der weltberühmte Künstler, Maler Jörg Immendorf, sondern er war ja einer, der bei Josef Beuys studiert hatte an der Kunstakademie, als einer seiner besten Schüler galt, aber eben noch Lehrer, Kunsterzieher an der Schule.
Genau, der war ganz, ganz simpler Kunsterzieher an der Hauptschule. Und lebte in relativ bescheidenen Verhältnissen und war auch sonst sehr einfach gestrickter Mensch. Eben sehr unterhaltsam, wir hatten wirklich viel Spaß in der Zeit. Und ich habe dem dann immer auch schon in den ganzen Jahren zwischendrin immer wieder geholfen. Auch in der Zeit, wo der bei den Grünen war, für die AL kandidiert habe. Dann haben wir Plakate gedruckt und aufgehängt und all diese Dinge, die man dann zu...
AL, was ist das?
Alternative Liste.
Ah, ja.
Das war ja die Vorläuferorganisation von den Grünen. Die sind ja dann nachher alle fusioniert. Und bei den Grünen kam der dann wieder mit Beuys zusammen. Und das war auch eine ziemlich lustige Geschichte, wie der dann plötzlich wieder mit Beuys zusammenkam.
Beuys hatte damals kandidiert. Beuys hatte kandidiert für den Bundestag damals, ne?
Ja, ja. Man muss die Dinge ein bisschen in die richtige Reihenfolge bringen. Also Beuys hat zunächst kandidiert für die AUD. Und die AUD war eine rechtsgerichtete Partei, die also ziemlich gestrige Vorstellungen hatte und von ziemlich gestrigen Figuren gesteuert wurde. Und Beuys hat für die zunächst kandidiert für den Bundestag. Das ist sehr wichtig zu wissen. Das war 1976. Und dann erst, nachdem der Hausleiter, der führende Kopf dieser AOD, sich da bei den Grünen sozusagen eingeschlichen hatte mit seiner rechten Truppe, ist dann Beuys über die AOD zu den Grünen gekommen. Also man muss diese Geschichten eben alle auch einmal richtig erzählen und richtig sehen. Also der Beuys kam aus dem rechten Spektrum zu den Grünen und nicht irgendwie vom Himmel gefallen oder sonst wie zu den Grünen geflogen, sondern über den Hausleiter, über diese rechten Leute.
Und da haben wir schon einen Punkt, was Hans-Peter Riegel als Beuys-Biografen auszeichnet. Dass sie eben nicht nur sagen, Beuys war Gründungsmitglied der Grünen, sondern dass sie sagen, wie er zu den Grünen kam.
Genau. Das ist ja so ein Wunderpunkt in der Geschichte der Grünen, denn die auch lange versucht haben, so unter den Tisch zu kehren, dass ja in der ganz allerersten Phase der Gründung der Grünen waren die sehr stark von rechten Kräften dominiert, die auch sehr intensiv dabei waren, die auch zu finanzieren. Also der Haverbeck, dieser ehemalige SA-Reichsjugendführer, der war ja auch für die Finanzen zuständig in diesem Umfeld. Und die haben tatsächlich das hinbekommen, diese aus der Europawahl diese Gelder zu erwerben für die Grünen. Und dadurch sind die Grünen überhaupt erst geschäftsfähig geworden. Und das waren die Rechten. Und die sind dann später in dem Parteitag in Offenbach praktisch rausgedrängt worden aus den Grünen, mit denen dann eben auch Beuys, zwar nicht direkt an diesem Parteitag, aber dann wenig später, ist praktisch so ein Squeeze-Out passiert, weil die natürlich gemerkt haben, die Grünen, dass das eine Belastung ist, diese rechten Truppen. Aber am Anfang, ganz am Anfang der Grünen, die ganz allerersten Grünen waren ganz klar von diesen rechten Kreisen dominiert. Das ist historisch nachgewiesen.
Herr Riegel, welche Position hatten Sie denn damals zwischen Jörg Immendorf und Josef Beuys?
Also um die Situation zwischen Immendorf und Beuys zu verstehen, muss man zurückblenden. Anfang der 70er Jahre hatten die sich vollkommen verkracht. Man muss wissen, dass Immendorf war der Lieblingsschüler von Beuys. Beuys war der Trauzeuge auf seiner Hochzeit. Das war so eine wirklich so eine Vater-Sohn-Situation. Und Immendorf hat Beuys Anfang der 70er Jahre reaktionäres, bourgeoises Verhalten vorgeworfen, in Bildern, aber auch in Äußerungen. Und das hat den Beuys natürlich extrem verletzt, obwohl Immendorf recht hatte. Aber Beuys war empört und war verletzt. Und die haben dann wirklich jahrelang kein Wort mehr miteinander gesprochen. Und dann kam die Situation, als dann diese politische Fusion war zwischen der alternativen Liste und den Grünen, rutschte Immendorf sozusagen bei den Grünen rein. Und plötzlich war er wieder mit Beuys konfrontiert, der mittlerweile auch bei den Grünen zu finden war. Und das war so der erste Moment, wo die überhaupt wieder in irgendeiner Weise versucht haben, miteinander klarzukommen, obwohl die Differenzen waren also nach wie vor sehr groß. Also Immendorf war ganz klar auf dem linken Flügel und Beuys auf diesem rechten, anthroposophisch kontaminierten Flügel. Das wusste Immendorf und wir haben da oft drüber gesprochen. Das war für mich wirklich schwer verständlich, muss ich ehrlich sagen, damals. Dann gab es eine sehr lustige Situation, die vielleicht für Immendorf weniger lustig war. Der war mit seinem Auto verunglückt. Der fuhr damals einen riesigen Land Rover, so einen Jeep, so einen Toyota Jeep. Und Immendorf war ein lausiger Autofahrer und der hat den damals in den Graben gesteuert. Und der Wagen war verzogen, der war also ziemlich Schrott. Und Immendorf brauchte Geld, der hatte nie Geld. Der war immer short with money. Und der hat mich dann zu Beuys geschickt und gesagt, ich habe den Josef angerufen, der gibt uns was. Und dann hat er mich zu Beuys geschickt an Drakeplatz. Und Beuys in seiner Art, Jung, wie ist es denn, also so mit diesem ganzen rheinischen Slang und was macht der Jörsch? Das war immer der Standardsatz, den ich im Kopf habe von Beuys. Was macht der Jörsch? Jörsch, Jörsch, so Jörsch. Ja, und dann haben wir ein bisschen gequatscht und ich habe ihm ein bisschen erzählt, was eben sein Lieblingsschüler so machte.
Herr Riegel, wusste Beuys damals noch, dass Sie sich, als Sie 13 Jahre alt waren, das erste Mal getroffen hatten an der Akademie?
Nein. Okay. Nein. Der ist so vielen Leuten begegnet. Das war schon lange weg. Das war nicht so wichtig, wirklich nicht. Nein.
Nicht für Beuys, aber für Sie, ne?
Nein, ja, natürlich. Aber ich bin da nicht vor Ehrfurcht in die Knie gegangen, wenn ich Beuys begegnet bin, weil der auch diese Ehrfurcht gar nicht zuließ. Also der war ja eben so nah, aber das war überhaupt kein Problem. Und jedenfalls, als ich dann am Drakeplatz war und Beuys dann mit mir so ein bisschen plauderte über Immendorf, anschließend steckte der mir ein Kuvert zu, wo meiner Erinnerung nach damals 1.000 Mark drin waren. 1.000 Mark war doch recht ein hoher Betrag zu dieser Zeit. Und das ist mehrfach vorgekommen. weil Immendorf eben immer Geld brauchte und er dann in alle möglichen Ausreden erfand, um Beuys sozusagen um Hilfe zu bitten. Und ich durfte dann diesen Canossa-Gang antreten an den Drakeplatz, wobei der meistens sehr vergnüglich war, weil das immer lustig war, mit Beuys zu reden.
Das heißt, die waren dann der Geldkurier sozusagen?
Ja, wenn man es so nehmen will, kann man so sagen, ja.
Dann erzählen Sie uns doch mal, Herr Riegel, was haben Sie sonst noch für Jörg Immendorf gemacht? Sie waren ja 5 Jahre lang sein Assistent von 1979 bis 1984, also im Grunde während Ihrer Studienzeit.
Also das war natürlich sehr gut für mich, weil ich hatte einen festen Job und konnte mein Studium finanzieren. Und es war insofern auch sehr gut, weil ich habe ja sozusagen angewandte Kunst studiert. Also ich habe Fotografie, Film und Video und Kunstwissenschaft studiert, was Immendorf übrigens scharf verurteilt. Also er hat mich immer damit genervt. Warum gehst du nicht an die Akademie? Das hat den immer gewurmt. Und ich habe gesagt, nein, ich mache bei dir das Studium. Also ich habe praktisch bei ihm eine Art von Privatstudium erfahren, was übrigens sehr nützlich war, weil ich habe heute noch oft Situationen, wo ich den hinter mir stehen sehe und mich kritisieren höre. Also der hatte sehr viel von Beuys auch als Lehrer angenommen. Also diese gnadenlose Kritik, diese Unmittelbarkeit auch in Kritik. Und es hat mir auch wirklich sehr geholfen, selbstkritisch mit der eigenen Arbeit umzugehen. Also auch in einem gesellschaftlichen Sinne. Also immer die Frage zu stellen, ist das relevant, was ich tue? Das ist bis heute so. Wenn ich heute als Kurator arbeite, stelle ich mir auch immer die Frage, ist es relevant, was ich tue? Also Immendorf war insofern natürlich für mich sehr wichtig, weil ich habe dadurch die gesamte Avantgarde-Kunstszene dieser Zeit kennengelernt, weltweit. Wir sind sehr viel gereist, wir haben sehr viel Kontakt natürlich auch in andere Länder gehabt. Ich habe praktisch seine Ausstellung vorbereitet, alles was dazugehört, Organisation, Verladung von Sachen, Versicherung, also diese ganze Bürokram, der da zu leisten ist. Und dann wuchs sich das aber aus, dass der Immendorf so einen Popularitätsschub erfuhr, relativ kurzfristig, dass wir praktisch so eine Art PR-Büro aufmachten. Und Immendorf war ja so ein Populist, der liebte das, also in der Presse zu sein, der liebte das, die Aufmerksamkeit. Das musste aber gesteuert werden, sonst wäre das wirklich ausgeufert, wobei Immendorf schwer zu steuern war, aber irgendwo musste man das orchestrieren. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, die Pressemitteilungen zu formulieren, die Aktionen zu planen, öffentliche Aktionen zu planen und zu überlegen, also auch in einem kreativen Sinne, die zu überlegen, wie die sogenannten Parteitage, das sind alles Erfindungen, die wir gemeinsam gemacht haben oder die auch zum Teil von mir stammen, wie zum Beispiel auch diese berühmte Kneipe in Hamburg sehr stark auf meinen Mist gewachsen ist, weil ich ihn auf die Ideen gebracht habe und auch Ahnung von Gastronomie hatte. Also war also praktisch nachher die Rolle eher die eines Projektpartners und Kooperationspartners als die eines Assistenten.
Immendorf hatte ja ein durchaus wildes Leben. Es gibt Berichte aus Hotelzimmern, wo es relativ orgiastisch zugegangen sein muss in Düsseldorf. Stichwort Frauen, Stichwort Alkohol. Was haben Sie davon mitbekommen in der Zeit, Herr Riegel? Wurde das später erst so schlimm oder war das vorher auch schon so spannend?
Ich habe das natürlich alles mitbekommen, aus allernächster Nähe. Also erstens war Immendorf immer ein Freund des gepflegten Absturzes. Also der hatte die Eigenschaft und die Angewohnheit, sehr hart zu arbeiten. Also er war ein immens fleißiger Arbeiter, der hat also preußisch diszipliniert, stand er morgens um 8 im Atelier, also wirklich um 8, und hat dann bis 18 Uhr gearbeitet und dann hat er den Griffel fallen lassen. Also der hatte da so einen speziellen Ethos drin, aber freitags hat er dann um 17 Uhr Feierabend gemacht und dann hat er sich umgezogen und ist dann in die Altstadt, in die Düsseldorfer Altstadt gegangen und hat sich ziemlich zugelötet. Und das hat er mit schöner Regelmäßigkeit gemacht. Er saß dann immer in einer Kneipe an einem bestimmten Ort und hielt da Hof. Das war dann der Weiße Bär. Später kam dann der Ratinger Hof hinzu, wo der auch dann natürlich seine Groupies und seine Entourage, die er dann pflegte, um sich scharte. der war natürlich auch ein Star. Also der war auch schon in den 70er Jahren stadtbekannt. Und deswegen hatte der auch nie Geld, weil das Geld natürlich für solche Späßchen ausgab. Aber wenn man den Immendorf in den 70er Jahren erlebt hat und den Immendorf dann erlebt hat, als der seinen Durchbruch hatte, also etwa um die 83, 84, das war ein anderer Mensch. Der Immendorf in den 70er Jahren, der war wild, lustig, unkonventionell. Man könnte den einfach als Kumpeltyp, könnte man den auch beschreiben. Er hat immer sehr viele junge Leute um sich auch herum gehabt, Schüler und so.
Das war also der damals Kunstlehrer war an der Hauptschule, Sie kennengelernt haben bei der Schülermitverwaltungsgründung.
Der entspannte, fröhliche Immendorf, ein bisschen durchgeknallt, aber vollkommen in Ordnung. Dann kam aber hinzu, als dann in Hamburg diese Kneipe aufgemacht wurde. In Hamburg ist Immendorf dann mit Kokain in Berührung gekommen. Und zwar sehr heftig und in einer Werf, die erschreckend war. Also der war sehr, sehr schnell addicted. Und das hat dann natürlich sehr negative Auswirkungen gehabt, wenn man weiß, dass der immer gerne und immer viel getrunken hat. Und dann das in Verbindung bringt mit Kokain, das ist dann sehr problematisch. Und das hat auch dazu eine Persönlichkeitsveränderung bei ihm geführt, die über die Jahre immer schlimmer wurde. Also sehr tragisch. Also der war eigentlich ein ganz feiner Kerl, aber der hat dann so eine Jekyll Hyde-Persönlichkeit entwickelt. Der konnte im einen Moment super nice sein, super freundlich und im nächsten Moment sich komplett wie ein Berserker benehmen.
Was haben Sie in diesen Jahren als Assistent von Jörg Immendorf gelernt fürs Leben, Herr Riegel?
Ja, die Disziplin. Also ich habe das immer sehr bewundert, wie diszipliniert er gearbeitet hat. Und Selbstkritik. Also die Art und Weise, wie er mir auch diese Art von gesellschaftlichem Bewusstsein wirklich nahegebracht hat. Also zu überlegen, ob die Dinge, die du als Künstler tust, ob die Leute erreichen, ob die Leute in irgendeiner Weise zu irgendeiner intellektuellen Bewegung motivieren können. Das war immer, vor allen Dingen in diesen ersten Jahren, als der noch sehr stark auf der politischen Schiene unterwegs war, so bis zu Café Deutschland, war das wirklich sehr relevant und das hat mich sehr geprägt. Und das trage ich heute immer mit mir. Wie gesagt, ich sehe Immendorf heute noch oft hinter mir stehen und mich korrigieren. Also das war eine exzellente Schule auf jeden Fall.
Herr Riegel, was bei alledem interessant ist, trotz der Nähe zu diesen zwei großen Künstlern haben Sie selbst keine Kunst studiert. Sie haben es vorhin kurz schon mal gesagt, Sie haben an der Hochschule Düsseldorf angewandte Kunst studiert, Medien, Fotografie, Film und Kunstwissenschaft und an der Universität Düsseldorf Elementarphilosophie. Und danach keine freie Kunst, nein, Sie sind in die Werbung gegangen. Warum eine Werbekarriere?
Also erstens muss ich das ein bisschen zurechtrücken. Also ich habe immer Kunst gemacht, schon als Teenager habe ich gemalt und künstlerisch gearbeitet und ich habe wirklich sehr umfangreiches, zum Beispiel fotografisches Oeuvre erarbeitet. Ich habe vor allen Dingen auch in den 2000er Jahren wieder sehr intensiv begonnen, künstlerisch tätig zu sein. Aber zu der Zeit, als ich dann in die Werbung ging, war die Entscheidung evident, weil wenn Sie so nah bei so einer großen Figur wie Immendorf waren, über so einen langen Zeitraum und auch immer mit ihm Seite an Seite waren, dann sind Sie Epigone oder werden im Kunstmarkt oder in der Kunstwelt als Epigone gehandelt. Und das wäre vollkommen nutzlos gewesen, da eine künstlerische Karriere anzustreben, weil der Schatten, der war so lang, der hätte erstmal ziemlich lange angehalten. Und ich wollte was machen. Also ich war daran interessiert, mich selber auszudrücken. Und das war damals noch in der Werbung möglich. Die GGK, die Agentur, wo ich hinging, war die kreativste Agentur Deutschlands, eine der kreativsten der Welt.
In Düsseldorf der damals.
Genau, in Düsseldorf. Und der Werbepapst Michael Schirner hat mich damals eingestellt. Und Schirner war ja selbst so, oder ist, er lebt ja noch, so halber Künstler, wenn man so will, oder Kunsttheoretiker. Dietrich Diedrichsen war damals Texter bei der GGK. Also die Agentur war durchsetzt von Künstlern oder kunstaffinen Leuten. Also das war kein großer Sprung, das war sehr naheliegend, dann dahin zu gehen.
Die GGK ist eine Schweizer Werbeagentur. Sie leben jetzt ja auch in der Schweiz. Hat diese Tätigkeit damit zu tun gehabt, dass Sie dann freiwillig den Absprung gemacht haben aus dem Rheinland, das ja eigentlich kaum jemand verlässt, der mit Kunst, Kultur sich beschäftigt und dort lebt, dass Sie freiwillig nach Zürich gegangen sind?
Die Geschichte hat mit Immendorf zu tun.
Ach, schon wieder Immendorf?
Ja, Immendorf ist schuld daran, dass ich heute in der Schweiz bin. Und zwar war das so, 1983 hatte Immendorf eine große Retrospektive im Kunsthaus Zürich. Und wir sind dann sehr früh angereist. Wir waren, meiner Erinnerung nach, 2 Wochen damals in Zürich.
Da waren Sie 24 und Jahre alt?
So, ja, 23.
23, 24 und Assistent von ihm, ja, noch.
Mhm. Genau. Und dann sind wir sehr früh in Zürich angereist. Und ich weiß noch wie heute, wir sind dann vom Flughafen direkt ins Kunsthaus. Harald Seemann hat damals die Ausstellung kuratiert, Harald Seemann, Toni Stoß. Und dann haben wir mal so ein bisschen den Zeitplan besprochen. Und das dauert aber nicht besonders lange, weil der unmittelbare Gang war dann in die Kronenhalle. Und das war für mich so ein Heureka-Ding. Weil die Kronenhalle ist ja nicht nur ein wunderschönes Restaurant, sondern in der Kronenhalle hängen ja ganz viele Bilder und auch von eben sehr berühmten Malern, von Picasso, von Chagall etc. Und das war sehr beeindruckend, wenn Sie da als ganz junger Kerl in so ein Weltklasse-Restaurant kommen und diese Grandezza, diese Art dort zu sitzen, zu leben, dieses auch Leichte, was auch sehr, übrigens sehr viel Französisches hat, ist ja eine Brasserie, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und die Kronhalle liegt nicht sehr weit vom See entfernt. Und dann den See und diese Stadt, also die hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe wirklich damals schon gedacht, nein, hier wird es irgendwann mal leben, weil mir das gefallen hat. Ich fand die Stadt sehr schön und auch diese Art zu leben hat mir sehr gut gefallen. Zumal ich fanatischer Skiläufer bin und natürlich die Nähe zu den Bergen auch durchaus relevant war. Also ich bin absolut angefressener Skifahrer. Und das kommt mir heute natürlich extrem zugute, so nah zu sein. Das mit der GGK dann anschließend war mehr oder weniger Zufall. Ich wusste natürlich, dass die eine Schweizer Firma sind. Aber glücklicherweise konnte ich dann natürlich auch immer wieder sehr früh nach Zürich und nach Basel, weil ich da für die GGK zu tun hatte. Ich hatte IBM damals betreut und das hat auch sehr viel mit der Schweiz zu tun. Und so wuchs diese Verbindung in die Schweiz sukzessive. Und das irgendwann war dann mal klar, na, jetzt muss ich gehen.
Fühlen Sie sich heute denn mehr als Zürcher oder als Rheinländer?
Ja, ich habe da zwei Seelen in der Brust. Also ich bin natürlich, wie man wahrscheinlich auch noch ein wenig an meinem Akzent hört, natürlich immer noch Rheinländer und habe natürlich auch dieses rheinische Gemüt nie ablegen können. Also ich bin schon eher so jemand, der gerne feiert und gern mit Leuten zusammen ist. Also diese rheinische Lebensart, die ist mir natürlich immer geblieben. Auf der anderen Seite habe ich keinen deutschen Pass mehr, schon lange nicht mehr. Habe mich sehr bewusst damals entschieden, auch die Schweizer Staatsbürgerschaft anzunehmen. Und da meine Familie und meine Nächsten alle hier leben, inzwischen meine Kinder zum Beispiel, nicht sehr weit von mir entfernt in der Stadt leben, war das für mich dann irgendwann so ein Umschalten im Kopf sozusagen auf Schweizer, wenn man so will. Also ich sehe mich heute natürlich sehr viel mehr auch als Schweizer, weil viele Dinge im Bewusstsein, auch in der Lebenshaltung sich natürlich daran orientieren, wo sie leben.
Sie haben mehr Zeit in der Schweiz zugebracht als in Deutschland mittlerweile.
Das ist Ihnen aufgefallen, das ist ja lustig.
Ja, ich habe gerechnet. Ja. Ich habe gerechnet. Geboren 1959,
stimmt,
nach Zürich gegangen 1989.
Das
naja,
ist
und
so
wenn wir jetzt 2021 haben, dann sind es 2 Jahre mehr Schweiz als Deutschland.
Ja. Heiliger Bimbam. Ich war ja auch eine Zeit lang in New York, ich habe viel in Paris gearbeitet, sehr viel in London. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der so unbedingt auch still sitzen bleibt, sondern ich bin schon jemand, der sehr beweglich ist und sich in der Welt umschaut. Ich habe auf den Bahamas Boote repariert zum Beispiel. Da habe ich meine Sommerferien mitverbracht im Studium.
Da hat sich aber nicht Jörg Immendorf hingebracht.
Doch auch.
Und jetzt haben wir die Schweiz. Herr Riegel, Stichwort Schweiz und Corona-Pandemie. Sympathisieren Sie mit der Haltung der Schweizer etwas liberaler mit dieser schwierigen Situation umzugehen und trotz höherer Fallzahlen auch Geschäfte offen zu lassen, Kulturinstitutionen, Schulen?
Ja, absolut. Ich stehe da 100% hinter. Ich bin ja als leidenschaftlicher Skifahrer, bin ich ja den ganzen Winter auf Skiern gewesen. Es war herrlich. Keine Touristen. Wunderbar. Ich habe es total genossen. Endlich mal freie Pisten. Das war grandios. Klar, die Kneipen waren zu, die Beizen, wie wir in der Schweiz sagen, die waren zu. Aber man konnte sich in den Hotels verpflegen und es war purer Spaß. Das war toll. Und ich fand es auch richtig, dass das gemacht worden ist. Es ist nirgendwo ein Corona-Hotspot entstanden und die Leute konnten mal raus. Es war extrem wichtig, das hat man auch gespürt für die Leute, dass die mal raus konnten in die Berge, mal weg aus dieser Misere. Und das war ja auch zu einer Zeit, wo dann in der Stadt selber Lockdown war. Also die Geschäfte waren zeitweise auch bei uns zu. Und darüber hinaus ist die Schweiz ja ein Land, das komplett anders funktioniert als Deutschland. Das wird auch oft falsch verstanden. Die Schweiz setzt sehr stark auf die Autonomie des Bürgers. Der Staat traut hier dem Bürger viel mehr zu als in Deutschland. In Deutschland habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen ein bisschen gegängelt werden oder für dumm gehalten werden. Und in der Schweiz ist es sehr, sehr viel anders. Man vertraut den Leuten, dass sie damit umgehen können. Natürlich können das nicht alle. Natürlich führt das zu höheren Fallzahlen, ganz klar. Aber ich finde es im Grundsatz richtig zu sagen, wir schauen, was geht. Wir versuchen auch die Wirtschaft im Schwung zu halten. Ich meine, hier geht es auch um Existenzen. Also man kann auch nicht einfach darüber hinweggehen und dass da wirklich vor allen Dingen auch der Mittelstand und die kleinen Leute und Unternehmen unter der Situation leiden. Also ich finde, das ist nicht alles perfekt, wie es hier läuft und hier werden auch Fehler gemacht, Fehleinschätzungen. Ganz ohne jeden Zweifel, da ist weiß Gott nicht alles Gold, was glänzt.
Sie selbst haben in Zürich ja ein eigenes Unternehmen, die Riverside AG. Was machen Sie mit dieser Firma, Herr Riegel?
Also dieses Unternehmen, das ich mit meiner Frau betreibe, wir sind beide Inhaber von dem Unternehmen, ist eine Strategieberatung. Also wir beraten primär Unternehmen, aber auch Personen und Institutionen in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Also die Art und Weise, wie Unternehmen, wie Institutionen damit umgehen können, Personen auch damit umgehen können, ist eine unserer ganz zentralen Aufgaben. Die anderen Aufgaben sind eben diese strategischen Issues auch umzusetzen. Also wir setzen die in Kommunikation um. Also wir betreuen namhafte Unternehmen und Institutionen kommunikativ, indem wir aber da auch sehr ausschließlich auf digitale Medien setzen. Und wir sind einer der wahrscheinlich größten Produzenten von digitaler Kultur in Europa. Wir haben letztes Jahr ein Festival ins Leben gerufen, das also von null auf in die Spitzengruppe dieser Festivals gerückt ist und in diesem Jahr auch wieder stattfindet. Wir haben ein zweites Festival in St. Moritz gemacht mit ähnlichen Grundlagen. Also das heißt, wir verbinden praktisch Strategie, Kommunikation und Kultur miteinander. Und das wird arrondiert dann eben durch Publishing. Also wir haben auch einen Verlag, wir sind auch Verlag. Wir verlinken meine Bücher zum Beispiel auch selbst.
Genau, aber also die Beuys-Biografie zum Beispiel 2013 im Aufbauverlag Berlin erschienen. Genau. Als die Rechte an Sie zurückgingen, haben Sie nun neu herausgebracht. Und nicht nur Band 1, sondern 2, 3, 4 auch.
Das war so der Ansatz, einen eigenen Verlag zu gründen, weil wir natürlich die Möglichkeiten und das Wissen dazu hatten. Und das aber auch in unserer strategischen Interessensphäre liegt. Auch Publishing ist ja nicht nur Bücher, sondern Publishing ist auch digitales Publishing, also Web-Publishing, Websites. Also alles, was medial über digitale Medien läuft, ist darunter zu verstehen. Und in dem Sinne sind wir auch Medienanbieter.
Warum ist die digitale Kultur bei Ihnen so stark im Fokus, Herr Riegel?
Das hat zwei Gründe. Ein Grund ist, am Anfang meiner Werbekarriere habe ich sofort für IBM gearbeitet als Kunden und habe sehr wichtige IBM-Bereiche betreut. Und dadurch habe ich sehr, sehr früh, als es überhaupt noch kein Thema war für andere Leute, mich mit Computern und mit Informationstechnologie befassen müssen. Und danach kam ich zu Apple, weil ich war sehr erfolgreich mit dem, was ich für IBM tat. Und danach hat mich eine andere große Agentur abgeworben, um Apple zu betreuen. Und das war natürlich ein Blast. Also das war genau an dem Punkt, wo Apple dann den Durchbruch hatte mit dem Macintosh und ich war dabei, also ich war hautnah dabei und habe dann auch recht lange Apple betreut als Berater. Und dadurch habe ich natürlich ein sehr tiefes Know-how überhaupt über digitale Medien, über digitale Kultur auch damit, weil Apple war auch sehr früh schon sehr wichtig in der Kultur als Tool, um damit zu arbeiten. Und seit der Zeit bin ich natürlich im Thema und ich bin auch heute der Überzeugung, dass Dinge, die digital entwickelt werden, die digital produziert werden und digital gestreamt oder gebroadcastet werden oder ausgestellt werden, dass die die analoge Kultur, also die herkömmliche klassische Kultur, sukzessive überrollen werden. Also das wird nicht so schnell gehen, wie manche vermuten. Aber ich denke, wenn wir in 30, 40 Jahren die Kunst sehen, dann sehen wir ganz andere Kunst, die hauptsächlich digital ist.
Ist das Internetkultur? Ist TikTok Kultur?
Ja, absolut. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass sich der Kulturbegriff der neuen Generation, der jungen Generation verschoben hat. Der ist nicht mehr zum Beispiel mit so einem Kulturbegriff, wie ich den ererbt habe, vergleichbar. Das muss man als Faktum zur Kenntnis nehmen, dass da andere Werte inzwischen relevant sind. Also zum Beispiel ist diese Selfness, Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung. Also all diese Faktoren, diese hedonistischen Faktoren, spielen heute eine sehr viel größere Rolle als zum Beispiel gesellschaftliche Faktoren.
Kürzlich wurde das bislang teuerste digitale Kunstwerk der Welt versteigert. Rund 70 Millionen. Hätten Sie sowas auch gekauft?
Nein, auf keinen Fall. Weil ich kenne Auktionen. Also das ist immer so, Auktionen sind immer so eine Sache. Also das ist vollkommen nach oben ausgerissen und das wird auch keine Freude machen für die Sammler, weil das wird irgendwann auch nivelliert werden, weil wir können heute überhaupt noch nicht absehen, in welche Richtung sich die digitale Kunst entwickelt, welche Künstler jetzt in 10 Jahren, 15 Jahren noch relevant sein werden. Das ist so fragil alles noch. Also ich halte das für verfrüht und für übertrieben und für spekulativ. Und das ist natürlich eher unschön, wenn Kunst über spekulative Ebenen dann bewertet wird. Da bin ich kein großer Freund von.
Trotzdem arbeiten Sie selbst ja im Bereich der Kunst auch mit digitalen Techniken, Ihre digitalen Gemälde, Fotografie ganz sicherlich digital, Filme digital. Daneben Ihre Tätigkeit im Bereich der Werbung, der Kommunikation, Ihre Bücher, Herr Riegel. Sie haben viele Talente. Warum haben Sie sich nie auf eines beschränkt?
Weil ich es kann. Ganz einfach. Weil ich weiß, dass ich die Dinge, die ich tue, beherrsche. Ich habe diese Talente schon früh gehabt, als Kind, als galt ich schon als hochbegabt. Ich habe sehr früh auch diese kreative künstlerische Begabung gespürt und die mir auch bestätigt wurde durch eben zum Beispiel meine Kunstlehrer. Und es war für mich nie eine Frage, irgendetwas anderes zu tun. Und ich bin auch zum Beispiel auch noch ein ziemlich begabter Musiker. Also ich.
Was spielen Sie, Herr Riegel?
Digital. Also nichts Analoges. Aber
also
ich
mach zum Beispiel, oder was?
Ja, natürlich. Also alles, was irgendwie digital geht. Ich habe irgendwann aufgehört, Gitarre zu spielen, weil ich es wirklich nicht gut kann. Aber ich habe sehr viele Musikproduktionen gemacht mit anderen Musikern als Produzent. Und ich mache zum Beispiel die Soundtracks und Musiken für eigene Produktionen, die mache ich selber. Das sind auch Soundcollagen und so. Warum soll ich mir Grenzen setzen? Wenn ich ein Feld entdecke, wo ich sage, Mensch, da gehe ich jetzt mal rein, das interessiert mich, dann probiere ich mich da aus. Und wenn ich dann merke, das interessiert mich dann doch nicht so sehr oder vielleicht bin ich da minder begabt, dann lasse ich das auch bleiben. Also ich fasse nichts an, wo ich dann irgendwo im Mediokren stecken bleiben würde. Also das mache ich nicht. Also Exzellenz und inhaltliche und kreative Qualität ist für mich der Treiber. Also drunter mache ich es nicht.
Und was nun Ihre Forschung zu Joseph Beuys anbelangt, was ist das in Ihrem Leben? Ist das eine Episode oder ist das das Lebensthema des Hans-Peter Riegel?
Um Gottes Willen, nein, weiß Gott nicht. Also nein, das weiß Gott nicht. Also ich habe so viele Projekte, ich habe so viele Themen auf dem Tisch. Ich werde mich natürlich auch weiter als Autor betätigen. Ich schreibe auch sehr viel jetzt gerade wieder für Magazine oder Zeitungen. Und auch nicht nur über Beuys, wohlgemerkt. Nein, das ist also, das ist ein Thema, was auch jetzt dann irgendwann mal abgeschlossen ist. Ob es da noch einen fünften Band gibt, nein, das ist ein wichtiger Aspekt in meinem Leben, der mich auch viele Jahre begleitet hat bis jetzt. Und das geht natürlich nicht weg, weil ich bin natürlich jetzt mit Beuys verbunden. Also diese Verbundenheit mit diesem Menschen und mit dieser Person, die ist jetzt natürlich manifest. Die wird auch nie auflösbar sein.
Herr Riegel, ich stelle Ihnen ein paar kurze Fragen mit der Bitte um jeweils eine kurze Antwort. Einverstanden? Was ist das Problem der Beuys-Rezeption?
Das Problem der Beuys-Rezeption ist, dass sie nicht anerkennt, dass Beuys Anthroposoph war. Und dass sie damit auch nicht anerkannt, dass Beuys rechtsgerichtetes Gedankengut vertrat. Weil die Anthroposophie ist eine rechtsgerichtete, reaktionäre, rassistische Theorie. Und wenn man das nicht anerkennt, kann man Beuys nicht verstehen.
Was ist das größte Werk von Joseph Beuys, Ihrer Meinung nach?
Also ich habe selber die Straßenbahnhaltestelle in Venedig gesehen. Das hat mich sehr, sehr berührt. Vielleicht seine poetischste und schönste Installation. Und das Kapital ist außerordentlich wichtig, was leider dann eben demontiert worden ist vor ein, zwei Jahren in Schaffhausen. Das Kapital ist eine immens beeindruckende Arbeit, die leider jetzt wirklich verhunzt worden ist durch die Demontage.
Welchen größten Mythos haben Sie entlarvt in Bezug auf Joseph Beuys?
Dass Beuys ein Linker gewesen wäre.
Warum hat Beuys so viel mit Filz gearbeitet?
Weil er es bei Robert Morris geklaut hat.
Welche Bedeutung hatte die Schuhproduktion in Beuys Heimatstadt Kleve? Da wurde ja auch sehr viel mit Filz gearbeitet.
Die hatte eine sehr große Bedeutung. Da muss ich vielleicht doch ein bisschen ausholende antworten, weil das wirklich ein interessanter Punkt in der Biografie ist. Das Gymnasium, auf das Beuys gegangen ist, war etwa 100 Meter entfernt von Elefantenschuhe, von der Produktionsstätte Elefantenschuhe. Und die Schuhe wurden früher mit Filz ausgelegt und ausgestattet. Der Filz wurde in großen Rollen angeliefert und das hat Beuys mit absoluter Sicherheit gesehen. Und die Rollen, die er bei Pleit, das war eine seiner letzten Installationen, verwendet hat, die sahen genauso aus wie die Filzrollen seiner Jugend. Also es gibt sehr, sehr viele Bezugspunkte, auch zum Beispiel die Margarine. Die kommt nicht per Zufall, weil Beuys ist in Sichtweite der größten Margarinefabrik Deutschlands aufgewachsen. Also diese Bezugspunkte sind in seiner Jugendbiografie alle zu finden.
Das heißt, das Fett ist letztlich Margarine.
Das war von Anfang an Margarine. Beuys hat in seinen ersten Aktionen Rama verwendet und Rama Butterfein. Das war eine Margarine, die praktisch in Rufweite von seinem Elternhaus produziert wurde.
Warum ist Joseph Beuys so ein großer Künstler?
Weil er die Kunst in den 60er und 70er Jahren verändert hat. Also er hat die entscheidenden Anstöße gegeben, die natürlich für den Aufbruch der Kunst und die Neubetrachtung von Kunst wichtig waren. Also weg vom Tafelbild, weg von der Plastik, von der Skulptur in traditionellem Sinne hin zu installativen, hin zu performativen Momenten. Und das ist absolut sein größter Verdienst.
Ist jeder Mensch ein Künstler? Haha, da haben wir jetzt das Beuys-Zitat. Jeder Mensch ist ein Künstler. Also ist jeder ein Künstler?
Dieses berühmte Beuys-Zitat ist eines der größten Missverständnisse der Kunstgeschichte. Weil Beuys hat damit weder die Kunst noch die Künstler gemeint, sondern es ging darum zu sagen, jeder Mensch ist ein Kreator, ein Gestalter am sozialen Organismus, in seinem Terminus soziale Plastik. Das heißt, also jeder Mensch ist in der Lage, an seiner Stelle am gesellschaftlichen Körper mitzuwirken, kreativ mitzuwirken. So gesehen ist dieser Satz wunderbar. So gesehen ist jeder Mensch ein Künstler. Das ist absolut richtig. Nur eben nicht im Sinne von Kunstausübung, also Malen, Handwerken und so weiter, sondern im Sinne von einer gesellschaftlichen Kunst.
Herr Riegel, wir haben zum Einstieg in diese Sendung etwas über Beuys und sehr viel über Jörg Immendorf gesprochen. Lassen Sie uns mit Beuys enden, mit seiner Bedeutung für Sie. Was verdankt Hans-Peter Riegel Joseph Beuys?
Den unabdingbaren Willen, etwas zu bewirken. Also das habe ich an Beuys immer sehr bewundert. Dieser Wille, Wirkung zu erzeugen, Dinge zu tun, die in irgendeiner Weise auch in der Gesellschaft ankommen, in der Gesellschaft wirken. Das habe ich absolut von Beuys ererbt und das motiviert mich bis heute.